Dir ist es letztens ja schon aufgefallen.
Was denn?
Dinge werden teurer.
Ja, wenn ich jeden Morgen an der Tankstelle vorbeifahre, ist es immer noch eine Freude.
Da ist es ja so richtig spürbar. Bei den Lebensmitteln ist es mehr so ein Perspektivthema,
ja,
ob die Inflation zurückkommt. Und die Börse schwankt so ein bisschen.
Ja, bei den Lebensmitteln, muss ich sagen, bin ich mir leider ziemlich sicher.
Die Frage ist natürlich jetzt, was solltest du konkret tun? Inflation ist ja so ein bisschen ein schwer zu besiegender Gegner, so ganz ohne Aktionismus. Und wir helfen dir da und geben dir die richtigen Hebel für dein Geld. Und zwar in dieser Folge Finanzen ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Es ist jetzt immer so, wenn man auch immer auf dem neuesten Stand sein will, also rund um die Inflation, was ist so los, was tut sich so, ist unser genereller Tipp, hol dir die Finanztipp-App, dann bist du immer auf dem neuesten Stand mit allen relevanten Dingen rund um deine Finanzen, rund um deinen ETF und so weiter, um die besten Zinsen, ist alles da gesammelt. Link findest du unter unserem Podcast in den Shownotes. Und
wir ist auch meistens gerade in so einer Phase eine richtig gute Idee, weil das haben wir auch 2022 gelernt. Gerade wenn die Preise so stark steigen, da tut sich schon meist einiges. 2022 war ja der Tipp, dass man zum Beispiel beim Strom in die Grundversorgung hätte gehen müssen, also die normal so am teuersten ist. Aber da war es dann so, dass viele private Anbieter auf einmal total teuer geworden sind. Also da wird es bestimmt aus meiner Sicht in den nächsten Wochen und Monaten, außer da entspannt sich die Lage jetzt überraschend schnell am Persischen Golf, wird es wahrscheinlich so einige überraschende Neuigkeiten geben.
Und wir starten auch jetzt mal mit den Zinsen, so einem Klassiker-Thema auch aus der Finanztipp-App. Da ist ja also die steigenden Spritpreise so als Vorbote einer vielleicht steigenden Inflation sind erstmal ein schlechtes Zeichen.
Ja.
Ärgert einen ziemlich, aber die Erwartung von steigender Inflation führt ja auch zu steigenden längerfristigen Zinsen.
Ja, das ist, glaube ich, ein ziemlich schwierig zu verstehender Zusammenhang. Das ist mal, man muss mal so ein bisschen denken wie am Aktienmarkt, ne? Das haben wir auch schon öfter mal in diesem Podcast besprochen, ja. Das, was du heute als Kurse deines ETFs oder allgemein als Aktienkurse am Markt siehst, das ist nicht die Gegenwart. Das ist die Zukunft. Da ist schon eingepreist, was die Unternehmen wahrscheinlich, sagen wir mal ganz grob, in den nächsten Jahren verdienen werden. Und es gibt eben, wie du richtig sagst, ein paar bestimmte Zinsen, nämlich länger laufende Zinsen, da ist das genauso. Da wird schon sozusagen in die Zinsen eingerechnet, nicht wo steht die Inflation heute und was macht die Europäische Zentralbank oder die entsprechende Notenbank heute, sondern was machen die im weiteren Verlauf des Jahres, was machen die im nächsten Jahr, da wird schon auch in die Zukunft geschaut.
Und deswegen kannst du dir jetzt mit Festgeld tatsächlich bessere Zinsen sichern. Warum? Festgeld ist ja immer so, meistens die Mindestlaufzeit hast du dann ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre sind so die drei gängigen Laufzeiten. Ist auch unser Tipp, auch wenn es da jetzt bessere Zinsen gibt, nicht längere Laufzeiten als drei Jahre nehmen. Warum? Je länger die Laufzeit ist, desto mehr steigen für gewöhnlich die Zinsen. Aber desto mehr steigt natürlich auch deine Wette, ob es in der Zukunft vielleicht bessere Zinsen gibt. Und ab dieser Drei-Jahres-Schwelle wiegt quasi der Zinsgewinn das Risiko nicht mehr auf.
Genau, also jenseits der drei Jahre, da steigen die Zinsen dann nicht mehr so stark. Und jetzt musst du dich natürlich selbst fragen, kannst du wirklich zuverlässig über drei Jahre hinaus planen? Denn das muss man ja schon ganz klar sagen, Festgeld nimmt einem natürlich schon erheblich Flexibilität. Und wenn ich jetzt fünfjähriges Festgeld machen würde, kann ich dann wirklich sagen, dieses Geld brauche ich in fünf Jahren sicher nicht mehr. Und wenn du das sicher sagen kannst, dieses Geld brauche ich auf keinen Fall in fünf Jahren, dann ist gleich meine nächste Frage, oder brauchst du das vielleicht für wirklich lange nicht mehr? Und dann sind wir natürlich gleich im Bereich von Altersvorsorge, 15 Jahre, Thema Aktien-ETFs.
Wenn du jetzt sagst, ich habe eine fix anstehende Ausgabe, ja, in drei Jahren und ich habe schon einen größeren Betrag, dann ist unser Tipp, nutz die sich verbessernden Festgeldzinsen, aber mach zum Beispiel die Festgeldtreppe. Das heißt, sagen wir, du hast 6.000 Euro, dann nimmst du 2.000 davon, die legst du in ein Festgeld, das ein Jahr lang gilt, 2.000 legst du in ein Festgeld, das zwei Jahre lang gilt und 2.000 in ein Festgeld, das drei Jahre lang gilt. So ist immer nach einem Jahr ein Drittel der Summe fällig und du kannst dir einen neuen guten Zinssatz sichern. Gute Festgeldzinssätze findest du auch in der Finanztipp-App oder in unserem Festgeldvergleich. Verlinken wir die auch unten.
Ich weiß nicht, ob du es noch vorschlagen wolltest. Ich persönlich, also ich verstehe das total mit der Festgeldtreppe, aber mir wäre das viel zu anstrengend, auch für 6.000 Euro.
Einmal im Jahr ist.
Ja, also der einfache Tipp, gerade wenn wir jetzt sagen, ja, wahrscheinlich muss die EZB, die Europäische Zentralbank, da in den nächsten Monat mal was tun. Und meine Vorhersage ist auch, dass sie sich nicht so lange Zeit lassen werden, wie sie das 2022, 2023 gemacht haben. Das heißt, ich glaube schon, die schauen sich das jetzt an. verfestigt sich das mit Inflation, wie die dann immer sagen, ne? Also sind die Zahlen sozusagen nachhaltig und dann glaube ich, wird es schon zu dem einen oder anderen Zinsschritt kommen. Und was will ich, worauf will ich raus? Wenn du dir solche steigenden Zinsen immer dann, wenn du da immer mitschwimmen willst, finde ich halt einen Geldmarkt-ETF ein total gutes Mittel, weil da musst du auch nicht dran denken, dass du jetzt mal wieder dein Tagesgeldkonto wechseln solltest, was ich zurzeit viel zu selten mache, weil ich da zu faul geworden bin. Warum? Weil halt der große Teil meines sicher angelegten Geldes auf dem Geldmarkt-ETF liegt und da muss ich mich nicht drum kümmern. Alle Infos zum Thema Geldmarkt-ETF, was das ist und warum das so eine sichere Geschichte ist, findest du unter Finanztipp Geldmarkt.
Genau, das ist ja auch noch gar nicht so richtig klar. Also wir sind ja jetzt in der Phase der vor allem steigenden Energiepreise. Ja. Also wir sind noch nicht bei den so, während wir diese Folge aufnehmen, bei den krass steigenden Lebensmittelpreisen oder spürbar steigenden Lebensmittelpreisen angekommen. Deswegen ist ja auch noch gar nicht so absehbar, wie sich das auf die Inflation auswirkt.
Ja.
Und damit auch, wie sich es auf das generelle Zinsniveau auswirkt. Also auf die Festgeldzinsen ja. Beim Tagesgeld ist es ja noch nicht so sichtbar.
Genau. Also da muss man unterscheiden zwischen, was du angesprochen hast, den längerfristigen Zinsen, zum Beispiel für dreijähriges Festgeld oder langlaufende Staatsanleihen und so weiter. Da sieht man den Aufschwung schon, auch übrigens bei den Immobilienkreditzinsen, bei den sogenannten Bauzinsen. Auch da gab es schon einen ersten Anstieg. Aber bei den kurzfristigen Sachen, Tagesgeld insbesondere, ja, da hat sich tatsächlich noch relativ wenig getan. Ich habe ja am Anfang der Folge gesagt, ich bin relativ, soll ich jetzt sagen, pessimistisch oder sagen wir mal einfach relativ überzeugt davon, dass da was kommt, weil es gibt halt, erstens weiß man aus der Vergangenheit, dass solche steigenden Energiepreise, das dauert meistens Monate, bis sich das dann wirklich allgemein an der Preisfront widerspiegelt. Ganz einfach, weil die allgemeinen Energiekosten, übrigens in dem Fall in weiten Teilen der Welt, steigen, weil die Transportkosten dann mit der Zeit erst nachgegeben werden. Aber was ich heute Morgen zum Beispiel gelesen habe, dass die Preise in der Chemieindustrie gestiegen sind. Und zwar zum Teil ganz schön heftig, in der Größenordnung 30% und ähnliches. Ne? Man denkt an
ist ja auch eine energieintensive Industrie.
Absolut, genau. So. Ne? Muss man sagen, die brauchen auch zum Teil Vorprodukte aus Asien, wo dann die Sachen, wo die Energie ja besonders knapp ist und verschiedene andere Richtungen. Also man denkt an sowas wie BASF. Und andererseits ist die Chemieindustrie natürlich wiederum ja Vorproduzent verschiedenster Dinge, die wir auch in unserem Alltag natürlich benutzen. Also man denkt an sowas wie Waschpulver, ja, so in der Richtung.
Was aber jetzt natürlich wichtig ist, ist eine gut aufgestellte Geldanlage generell. Also wenn du das für dich so weit sortiert hast, das ist schon mal super, auch mit einem weltweiten Aktien-ETF, einfach damit die Inflation jetzt nicht dein Vermögen auffrisst. Das ist, glaube ich, hier zum Start, wenn es um die Zinsen geht, schon mal wichtig. Und versuch einfach auch, anders als Saidi jetzt in dem Fall, dir einen guten Zins auf dein Tagesgeldkonto zu sichern, damit du es da halt auch nicht ganz so merkst, kann man, glaube ich, sagen. Aber ja, also wir sehen, also man sieht dann natürlich absehbar, dass, wie du jetzt erwähnt hast mit der chemischen Industrie, dass halt Preissteigerungen bei anderen Dingen einfach drohen.
Ja.
Und dass die Börse schwankt, ist ja jetzt generell erstmal nichts Neues, auch in solchen Phasen. Also davon jetzt nicht verrückt machen lassen, da langfristig denken. Also da jetzt nicht quasi, man muss sich immer so ein bisschen in zwei Persönlichkeiten aufteilen. So den bisschen sensibleren Tagesgeldhopper sozusagen und den ganz unsensiblen, stoischen ETF-Investor, ganz der genau. Sich von sowas nicht aus der Ruhe bringen lässt, ist natürlich ein bisschen schwierig, das in einer Person zu vereinen.
Aber ich glaube, was man jetzt gerade beobachten kann, also halt mal erstmal die Fakten fest. Ich habe heute Morgen mal kurz nachgeschaut, ne, so typische Weltaktien-ETFs, ja, ob jetzt MSCI World oder ACWI und solche Sachen, da liegen wir auf Monatssicht, ne, und jetzt ist der Angriff auf den Iran ungefähr einen Monat alt, könnte man sagen, ja, etwas mehr, liegen die etwa 5% in Euro gerechnet im Minus. So, und das ist einfach noch eine Größenordnung. Da gibt es überhaupt keinen Grund, sich jetzt irgendwie groß Sorgen zu machen oder Panik zu kriegen. Das ist, ehrlich gesagt, im ganz normalen Rahmen der Schwankungen, die man einfach so mal mitmachen muss. Was sich dabei auszahlt, muss man ganz klar sagen, ist natürlich die Diversifikation, die Streuung sozusagen. Ja, weil der weltweite Aktienmarkt hat jetzt, Gott sei Dank, zumindest noch, bevor wir diese Folge hier aufnehmen, unter dem Krieg noch nicht so groß gelitten. Das mag übrigens sich noch ändern, je nachdem wie diverseste Szenarien, Inflation, steigende Zinsen noch aussehen. Aber im Moment ist der weltweite Aktienmarkt, wenn man es an solchen Welt-ETFs misst, tatsächlich relativ entspannt. Ja, das möchte man jetzt gar nicht so meinen, aber das kommt daher, weil du natürlich über so einen ETF in so viele verschiedene Branchen investiert bist, die sind jetzt Gott sei Dank nicht alle von diesem, das muss man schon klar sagen, von diesem massiven Energiepreisschock betroffen. Nicht alle.
Man muss ja auch sagen, dass da ja auch so ein bisschen mit reinspielt. Also der Iran ist ja in den Jahren davor so ein bisschen von der Weltwirtschaft entkoppelt gewesen, auch durch die Sanktionen, die es viele Jahre gab, die es dann nicht mehr gab, dann wieder gab und so weiter. Also, und das sorgt, also je weniger vernetzt ein Land mit der weltweiten Wirtschaft ist, desto geringer ist natürlich auch erstmal der Impact. Dadurch, der Iran an sich ist ja ein großes Land, auch mit einer großen Bevölkerung. Aber dadurch ist ja dieser Impact, also du hast natürlich diese ganzen geopolitischen Probleme, die ganzen Rohstoffpreise und so weiter, aber der Impact ist dadurch natürlich relativ klein. Wenn du es vergleichst jetzt mit Ländern, die quasi große Kunden, sagen wir, von Waren aus der EU sind oder sowas, die dann wegfallen würden.
Ja, also na, das ist nicht vergleichbar. Tatsächlich wäre nicht vergleichbar mit, ich mache jetzt mal ein Szenario, ja, wenn China jetzt Taiwan komplett blockieren würde und die keine Mikrochips mehr ausliefern würden. Das würde nicht so schnell gehen, aber das würden wir, behaupte ich jetzt einfach mal, deutlich dramatischer merken, vor allen Dingen, wenn es länger anhalten würde. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, um das jetzt schon ins richtige Perspektive zu stellen, durch diese Blockade der Straße von Hormuz sind natürlich vor allen Dingen auch asiatische Länder sehr stark betroffen, die aber bekanntermaßen auf dem Weltaktienmarkt nicht die große Rolle spielen. Und zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass ja die Inflation auch schon in den USA angekommen sind, aber im Allgemeinen amerikanische Unternehmen davon jetzt grundsätzlich nicht so stark betroffen sind, und das spiegelt sich halt in deinem, meinem, unser aller ETFs wieder.
Es gibt ja tatsächlich einen Punkt, wo du die Betroffenheit der asiatischen Märkte sehr, sehr stark merkst, und das ist beim Gaspreis. Also ja. Wenn du mit Gas heizst, hast du das Problem, dass du vor einer sehr großen Unsicherheit stehst. Warum? Einmal ist mit Katar einer der größten Gaslieferanten und vor allem auch einer der größten LNG, also dieses verflüssigte Erdgas, einer der größten LNG-Produzenten weltweit betroffen. Es ist ja quasi vor der Haustür Katars, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und da ist einfach auch das Problem, beim russischen Angriff auf die Ukraine 2022 war es ja so, dass Europa natürlich stark betroffen war. Asien hat das Ganze aber nicht betroffen.
Ja.
Und jetzt hast du natürlich das Problem, dass mit Katar der Haupterdgaslieferant sehr, sehr vieler asiatischer Staaten praktisch ausfällt vorübergehend, und dadurch hast du hohe Kaufkonkurrenz auf dem Markt. Und das erhöht natürlich, also die Nachfrage steigt enorm, das Angebot verkleinert sich, es passiert das, was zu erwarten ist. Die Preise steigen halt dadurch sehr, sehr stark.
Ich würde aber schon sagen, ich bin jetzt kein Experte wirklich dafür, aber dass wir uns schon seit 2022 ein Stück weit gelernt haben, weil uns halt etwas mehr in der Energieversorgung im Allgemeinen diversifiziert haben, weil wenn man, das glaube ich, werden ja schon noch viele vor Augen haben, sozusagen, wie das vor 4 Jahren war. Worüber wir jetzt nicht reden, ist eine ernsthafte Versorgungskrise. Niemand muss sich jetzt in Deutschland Sorgen machen, dass eben kein Gas
mehr. Und es kommt ja immerhin, also auch für den privaten Gebrauch, es kommt ja das wärmere Halbjahr, was jetzt auch ein Glücksfall ist.
Genau, das spielt noch das Timing spielt natürlich auch noch eine Rolle. Aber natürlich, die Preise sind schon stark gestiegen, aber es ist schon nochmal ein Unterschied zur ja wirklichen Energiepreiskrise aus meiner Sicht, die wir 2022 hatten.
Aber generell, das ist, was du dir für dich merken kannst, das ist ein unsicherer und ein bisschen politisch getriebener Markt. Und wenn dein Vertrag oder die Preisgarantie ausläuft, kannst du natürlich immer auch mal schauen. Schau bei uns einfach in den Gasvergleich, den verlinken wir auch unter der Folge. Schau einfach mal rein, was für Preisgarantien es jetzt gibt und ob du sagst, Mensch, damit kann ich gut leben, ich sichere mir das jetzt für 12 Monate
nochmal. Es ist halt wirklich total schwer abzusehen. Du kannst sagen, ja, ich sichere es mir jetzt für 12 Monate, wahrscheinlich würden auch die meisten Leute wahrscheinlich machen. Oder du hoffst halt darauf, dass sich die Lage bis, ich sag mal ganz grob, bis zum Herbst entspannt hat, ja, und dann einen neuen Vertrag machst. Es ist schwierig zu sagen, wie es weitergeht.
Ist eine kleine Wette.
Ja, definitiv eine Wette.
Wo es ein bisschen besser aussieht und was uns ja alle betrifft, ist beim Strom. Es wirkt immer so ein bisschen paradox. Warum sieht es hier besser aus? Naja, hier könnten die Preise aus einem ganz einfachen Grund stabiler bleiben. Durch den Ausbau der erneuerbaren Energien drückt es einfach die Kosten beim Strompreis. Und wir kommen jetzt, wie auch beim Gas, in das klimatisch günstigere Halbjahr für die erneuerbaren Energien. Warum? Die Sonne scheint länger.
Ja.
So, und das ist natürlich einfach was die Preise auf den Markt drückt und was dir dann ja als Verbraucher hilft.
Wobei es schon eine gewisse Gefahr gibt, aber ich würde dir recht geben, dass sozusagen das Wärmehalbjahr da uns in Karten spielt, weil es gibt natürlich am Markt das sogenannte Merit Order Prinzip. Das heißt, das jeweils teuerste Kraftwerk, das gerade noch dazugeschaltet werden muss, das setzt den Preis. Und das wären in Deutschland natürlich in vielen Fällen, nicht in allen Fällen, aber in den meisten Fällen immer noch Gaskraftwerke, wo das Gas natürlich teuer wäre. Das heißt, wenn eben nicht genug Strom, zum Beispiel durch eine Dunkelflaute, wie auch immer, das kann man sich jetzt eben im Frühling und im Sommer dann eben nur schwer vorstellen, wenn die zugeschaltet werden müssen, dann würden die den Preis aber ordentlich nach oben ziehen. Das ist das sogenannte, das ist praktisch ein Grenzkostenprinzip. Ja, immer das, die letzte Kilowattstunde sozusagen, die abgenommen wird. Das ist so, als wenn du die letzten, wenn es einen Run auf Tomaten auf dem Markt gibt sozusagen und dann der Gemüsehändler nochmal den Preis nach oben setzt, weil er weiß, er kann sich's leisten, dann setzt sozusagen die letzte Kilowattstunde am Energiemarkt, setzt auch den Preis für alles, und so wäre das bei Gaskraftwerken. Das Gute ist, das ist jetzt wahrscheinlich im Moment aller Voraussicht nach nicht so stark der Fall. Und dazu hast du natürlich den Vorteil, gerade in Deutschland, dass du eben ja Preisgarantien hast, mit denen du dich auf 12, 24 Monate absichern kannst. Aber auch da, wenn du dir das Geschehen jetzt, sage ich mal, bis jetzt ein bisschen von der Seite angeschaut hast, vielleicht auch immer noch einen zu teuren Stromvertrag hast, ist keine schlechte Idee jetzt, vielleicht mal reinzuschauen, sich einen halb einigermaßen günstigen Vertrag zu sichern und damit übrigens auch dann über den nächsten Winter zu kommen.
Womit wir eigentlich an dem Punkt angekommen sind, wo wir jetzt auf die zwei entscheidenden oder so im Geldbeutel entscheidenden Punkte schauen müssen. Einmal den Sprit und danach noch den Supermarkt, also ja, die Lebensmittel.
Warte schon drauf die ganze Zeit.
Noch ganz kurz zum Sprit. Du siehst es ja regelmäßig, du kommst ja immer an der Tankstelle vorbei.
Übrigens, sowohl mit dem Rad als auch mit dem Auto, ja, um das mal hier klarzustellen.
Ist ein nerviges Phänomen. Also hohe Spritpreise und vor allem, du hast ja beim Tanken diese schwierige Timing-Frage, wie macht man es am besten? Die Preise schwanken sehr, sehr stark und man kann wenig so richtig gute allgemeingültige Tipps geben. Also wir haben natürlich so eine Handvoll vorbereitet. Einmal jetzt den Tank nicht zu leer machen, weil dann bist du im Zweifelsfall gezwungen, zu einem Zeitpunkt zu tanken, der dir gar nicht passt, wo es sehr teuer ist.
Genau, also da müssen wir mal den alten Tipp werden. Tanke vor allen Dingen nicht morgens. Auch da, den Effekt gibt es ja noch. Also man fährt dann irgendwie so vorbei und sieht 2,20, 2,30, teilweise schon an die 2,40 ran oder irgendwas in Richtung. Denkt sich, oh Gott, ist es auch schon egal, es ist total teuer. Nein, auch jetzt ist der Effekt noch.
21.30 Uhr oder so.
Ja, aber vor allen Dingen, tank nicht um 7 oder 8 Uhr morgens. Es ist auch jetzt da nochmal deutlich teurer als danach. Ja? Und du wirst bestimmt lieber 2,20 als 2,30 zahlen wollen.
Und wie immer, keine Zwangstankstellen. Also was sind Zwangstankstellen? An der Autobahn.
Ja.
Auch jetzt sagen wir, du bist in einem der deutschen Nachbarländer, in denen der Sprit billig ist, dann tank da nicht erst kurz vor der Grenze, weil die sind auch teurer als die weiter im Landesinneren. Also egal, ob es jetzt Luxemburg, Tschechien, Österreich, Polen, achte da drauf. Und denk auch immer dran, jetzt Gelegenheiten zu nutzen. Also wenn du unterwegs bist und du sagst, okay, das ist preislich eigentlich gerade okay, ja, dann investier doch die 5 Minuten und tank für einen 20er.
Ja, mach doch mal voll, ne, wenn du gerade an einer günstigen Tankstelle vorbeikommst. Und ein bisschen planen hilft schon, ne? Also du hast ja schon gerade gesagt, den Tank nicht komplett leer machen, um einfach die Freiheit haben, dann typischerweise am späten Nachmittag, am frühen Abend zu tanken, wo es am günstigsten ist. Übrigens, du hast gerade schon gesagt, 21:30 auch nicht zu spät, ne? Wenn dann die anfangen, die ersten Tankstellen zuzumachen, nach 20 Uhr, vor allen Dingen dann nach 22 Uhr, dann wird es an den wenigen verbliebenen, geringeres Angebot, natürlich teurer.
Aber schauen wir auf das größtmögliche und anstrengendste Problem, die Lebensmittelpreise. Ist ja erstmal immer die Frage, wieso wirkt sich das aus? Na, einmal ist es klar, auch die Lebensmittel im Supermarkt müssen dahin gefahren werden. Also die Spritpreise, auch in der ganzen Produktion, das Zeug muss geerntet werden, auch da wird Sprit verbraucht, dann muss es irgendwo hingefahren werden, da, wo es gelagert wird. Dann muss es von diesem Lagerding in irgendeine Fabrik, dann muss es auch wieder gefahren werden von der Fabrik zu in irgendein Logistikzentrum und von da in den Supermarkt. Also es wird mehrmals rumgefahren, da wird wahrscheinlich immer noch relativ viel Diesel verfahren. Das wird sich in deinem Preis am Supermarktregal wiederfinden.
Die gute Nachricht ist halt auch da wieder der Unterschied zu 2022, 2023. Was noch nicht so gesehen wirklich teurer geworden ist, zum Beispiel das Lagern und vor allen Dingen das Kühlen. Weil wir reden hier jetzt vor allen Dingen erstmal von frischen Lebensmitteln, die halt logischerweise zeitkritisch transportiert werden müssen, wo natürlich die Transportkosten sich dann einerseits niederschlagen, andererseits, ja, also entsprechendes Kühlhaus, da sind halt die Strompreise noch nicht wirklich in der Breite hochgegangen, was 2022 definitiv der Fall war. Ne?
Nur mal so als Beispiel. Bei Tiefkühlprodukten ganz sehen, klar. Die sind ja sehr, sehr teuer geworden durch die gestiegenen Strompreise. Das ist diesmal nicht so, aber man sieht ja zum Beispiel schon steigende Preise für Dünger und auch Weizen.
Genau.
Das wird sich auswirken. Bleibt natürlich immer so ein bisschen die Frage.
Muss man vielleicht kurz erklären, wieso Dünger eigentlich sozusagen, weil für Dünger auch Gas, ja, Erdgas benötigt wird, ja, und wenn das halt allgemein am Markt teurer wird, dann wird auch Dünger teurer und zum Teil sogar übrigens schon knapp. Und das wird sich aber natürlich erst in vielen oder in einigen Monaten wahrscheinlich erst auswirken, naja, bis das entsprechende Gemüse dann halt auch geerntet und ist und im Supermarkt liegt.
Da bleibt jetzt die Frage, das ist so ein lebensnahes Thema, das aber trotzdem sehr, sehr abstrakt ist, weil du kannst gegen die Inflation ist ja so ein unsichtbarer Gegner, also du kannst wahnsinnig wenig gegen sowas tun, außer, und das ist unser einer großer Rat, ist keine Hamsterkäufe zu machen. Aus einem einfachen Grund. Und es geht jetzt gar nicht, also Hamsterkäufe sind einmal nicht korrekt. Also nur weil du in der Lage bist, 35 Liter Sonnenblumenöl nach Hause zu tragen, anders als die Oma hinter dir in der Schlange, deswegen solltest du es nicht tun. Aber es gibt auch einen wichtigen ökonomischen Grund, warum man es nicht tun sollte. Warum? Wenn du jetzt Hamsterkäufe machst, bindest du Kapital in Dingen, du kaufst, sagen wir, ganz, ganz viel Weizenmehl, weil du davon ausgehst, dass es teurer wird, aber du weißt gar nicht, ob es teurer wird und wie viel und ob das tolerierbar für dich ist. Also bei Hamsterkäufen gehst du eine ganz, ganz große Wette ein.
Ja, ich glaube auch, also mein Gefühl ist ja, dass die Lage jetzt noch nicht ansatzweise so schlimm ist, erstens wie 2022 und schon gar nicht wie während Corona, weil wenn du Hamsterkäufe sagst, dann muss ich irgendwie an Toilettenpapier 2020 denken, ja, und da sind wir bei einer ganz anderen Geschichte angekommen.
Wo du dich gefragt hast, ob du dich mit Leuten um Klopapier schlägern musst demnächst. Ja.
Aber ich glaube, was das jetzt, wenn wir jetzt über Supermarktpreise, Lebensmittelpreise reden, dann glaube ich, sollten wir alle schon wieder auch unsere, tja, sage ich jetzt mal lieb oder auch nicht so lieb gewordenen Tipps eben von 2022 angehen, was das bewusste Einkaufen angeht. Und jetzt, um gleich zu sagen, ja, also Hamsterkäufe würde ich mich auch absolut dagegen stellen, ja, aber bei, sagen wir mal, nicht verderblichen Produkten, mein Lieblingsbeispiel sind halt immer Nudeln, Pasta, ja, sozusagen, kannst du schon mal nachschauen, ob nicht die Kilopackung, unbedingt schauen auf den Kilopreis, ja, günstiger ist als die 500-Gramm-Packung zum Beispiel. Und da spricht auch nichts dagegen, zwei oder drei Kilo mal zu kaufen. Das würde ich jetzt noch nicht als Hamsterkauf bezeichnen. Und überhaupt halt bewusst einzukaufen. Ich glaube, also das merke ich selbst bei mir. Ja, ich glaube, ich war da 2022 schon sehr, sehr bewusst dann sozusagen, wirklich eine genaue Einkaufsliste gemacht und genau geschaut, hey, brauchen wir jetzt noch 5 Milch oder eher 8 oder sowas in der Richtung. Und ja, da bin ich auch ein bisschen in den letzten Jahren wieder ein bisschen nachlässiger geworden, weil man sich halt irgendwie schon dran gewöhnt hat an die höheren Preise im Supermarkt. Und da kann man natürlich jetzt ein bisschen genauer hinschauen. Und dann auch ganz alter Tipp, ja, falls du da immer noch gerne die Markeneinkäuferin oder Markeneinkäufer bist, ja, es muss nicht immer ein Markenprodukt sein. Wir haben da ja auch auf Instagram zum Beispiel so eine beliebte Serie. Schau einfach mal auch auf die No-Name-Produkte, die typischerweise was? Ganz unten oder ganz oben im Regal liegen. Vergleich die Inhaltsstoffe und vielleicht stellst du dir fest, kann ich jetzt zumindest mal ausprobieren, das No-Name-Produkt gegenüber dem Markenprodukt mir dann 1 Euro die Packung sparen.
Und man kann natürlich auch inzwischen bei vielen Supermärkten einfach drüber nachdenken, wie viel ist mir ein Teil meiner Privatsphäre wert? Und du nutzt halt die Apps von diesen Supermärkten, um an diesen Bonusprogrammen teilzunehmen, weil du dann spezielle Angebote nutzen kannst. Manche haben da ja auch immer krasse Lockvogelangebote, muss man wirklich sagen. Das kann sich in so einer Situation natürlich nochmal mehr lohnen. Plus du kannst da natürlich dann auch so zusätzliche Rabattcoupons freischalten. Und ich denke mir dann oft ganz ehrlich, wenn man sich jetzt wirklich Sorgen macht oder es wirklich mal eng ist, ist das doch, also da wäre es mir egal, dieses Stück meiner Privatsphäre zu opfern sozusagen.
Ja, also meine, das ist natürlich eine ganz persönliche Entscheidung. Ich bin da irgendwie ein bisschen zu faul dazu, aber es ist sicherlich keine schlechte Idee, solange man, sage ich mal, die Rabatterwartungen man kann es absolut mal ein ganz gutes Schnäppchen machen und ich glaube, ihm ist ja auch der Spezialist dafür. Ich glaube, dass dieses eher, da bin ich eher so auf der sozusagen bewussten Einkaufsseite sozusagen, nicht so viel zu kaufen und sich nicht vor allen Dingen hinterher ärgern zu müssen, weil irgendwas schlecht geworden ist und es in den Mülleimer wandern muss. Da liegen die größeren Einsparungen.
Ich gehe tatsächlich aus Nähengründen, also einfach weil es sehr, sehr nah ist, eigentlich immer in den gleichen Supermarkt. Deswegen habe ich von denen auch die Bonus-App und
gut, das ist natürlich.
dann lohnt sich's und es ist aber, kennst du das, inzwischen macht jede App so einen Recap am Ende. Also Spotify macht doch dieses Rap.
Okay, ach echt. Und also die entsprechenden Supermarkt-Apps machen das mittlerweile
die,
auch.
Die App, des Supermarkts, in dem ich bin, hat das auch gemacht.
Bist du dann ein bisschen ernüchtert, wenn du da reinschaust oder eher begeistert?
Du siehst dann, wie viel du gespart hast, was du besonders oft gekauft hast. Und das ist eigentlich ganz lustig. Ich fand es nur so absurd. Da kriegst du so einen Status zugewiesen. Also ich habe den Status Legende.
Wer hätte es nur gedacht?
Ich habe eigentlich gehofft, dass dann eine Filiale von der Kette nach mir benannt wird oder so.
Okay, also doch die Ernüchterung bei E-Mail, ja, weil die Erwartungen waren so ein bisschen zu hoch.
Aber ja, ein bisschen absurdes Feature, aber war irgendwie ganz lustig.
Willkommen im E-Mail-Nefzger Supermarkt. Da würde ich auch hinfahren.
Siehst du?
Und zu viel zahlen natürlich.
Erstmal die Milch in Gang 4 runterschmeißen.
3% gehen an E-Mail.
Die große Frage ist natürlich, wann entspannt sich das? Das kann leider dauern. Das hat man ja auch bei dem russischen Angriff auf die Ukraine gesehen, dass das einfach wirklich relativ lang gedauert hat, bis sich das wieder auf so ein normales Niveau runtergependelt hat.
Ja, und es steht halt leider zu befürchten, dass die Preise letztendlich dann nicht mehr auf das normale Niveau, was auch das normale Niveau runterkommt. Das sehen wir ja immer wieder. Das hast du mich auch darauf hingewiesen. Erstmal gibt es diesen, gerade an der Tankstelle, diesen Rakete- und Federeffekt. Das heißt, die Preise gewinnen Rakete nach oben und sinken dann aber ganz langsam erst wieder ab. Ja, ich frage jetzt halt, wohin ab, weil auch das Preisniveau nach dem Ukraine-Preisschock sozusagen war natürlich höher als vorher, ja, wo der Ölpreis dann irgendwann abgesunken ist. Also da bleibt so ein dauerhaftes Inflationsniveau. Die Frage, das ist vor allen Dingen auch für alle Beteiligten, insbesondere die Europäische Zentralbank, die entscheidende Frage, verfestigt sich die Inflationserwartung bei uns allen? Wenn wir alle damit rechnen, dass es nächsten Monat, in einem halben Jahr, in einem Jahr teurer ist als jetzt, das führt eigentlich zur Inflation.
Man kann Inflation herbeireden.
Ja, absolut. Ja. Genau.
Ja, das ist auch deswegen wichtig, cool bleiben und sich mit anderen Dingen beschäftigen, nämlich mit den Fragen unserer Nutzerinnen.
Was für eine Überleitung.
Und Nutzer. Und die erste kommt von unserem User Denkend.
Okay.
Mich würde interessieren, was mit dem Geld im AV-Depot beim Todesfall passiert. Ah, ja. Egal ob in der Phase der Einzahlung oder danach. Wird vererbt oder ist das Geld dann weg? Wenn Vererben nicht möglich wäre, wäre das ja ein riesiges Minus.
Also, ziemlich kompliziertes Thema. Ich versuche es relativ einfach zu machen und gleich vorweg Disclaimer, das ist alles noch nicht fix. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, das Altersvorsorgedepot ist eine Fortsetzung, eine Reform der Riester-Rente. Also wird die Regelung wahrscheinlich sehr ähnlich wie zur Riester-Rente sein. Wenn du stirbst, bevor du in Rente bist, bevor du Geld aus dem Altersvorsorgedepot bekommst, wird das Depot aller Voraussicht nach an deinen Ehepartner oder deine Ehepartnerin inklusive Förderung vererbbar sein. Und wenn deine Ehepartner oder Ehepartner noch kein Depot hat, dann kann sie oder er das schlichtweg einfach zu dem Zeitpunkt eröffnen. So. In der Auszahlung gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder du hast einen Auszahlplan, also das Geld wird planmäßig bis zum Beispiel zum 85. Lebensjahr ausgezahlt. Da ist das Geld wahrscheinlich aller Voraussicht nach voll vererbbar. Das heißt, ob du es jetzt bekommst oder deine Kinder oder dein Ehepartner, wird voraussichtlich egal sein. Gehen wir mal von aus, und zwar inklusive Förderung. Da gibt es noch die Möglichkeit, dass das dann nicht inklusive Förderung ist, dass du sozusagen nur dein eigenes Geld inklusive Rendite ausgezahlt kriegst. Möglich. Dann gibt es noch die zweite Variante.
Das heißt aber, die Rendite der Förderung, die kannst du vererben.
Ich gehe immer davon aus, egal was du machst, dass du, wenn du vom Staat dir Geld geliehen hast, sozusagen diese Förderung, diese Rendite, auch wenn du vorzeitig kündigst zum Beispiel, das Geld in den neuen Elfer steckst, auch immer, dass du diese Rendite auf die Förderung behalten wirst dürfen. Sehe keine Möglichkeit, du musst natürlich Steuern drauf zahlen, ganz klar, ja, aber dass du die Rendite grundsätzlich netto dann behalten kannst. Es gibt noch eine letzte Möglichkeit, du lässt es dir hinten als in jedem Fall lebenslange Rente auszahlen. Da ist dann meistens eine sogenannte Rentengarantiezeit, schönes Wort, drauf von typischerweise vielleicht 10 Jahren. Das heißt, wenn, sagen wir mal, du kriegst die Rente mit 67, wenn du vor 77 dann verstirbst, bekommen deine Hinterbliebenen, bist du 77 geworden, wäre es noch das Geld. Wenn du 78 bist und du verstirbst, kriegen die nichts mehr.
Okay. Da kommen wir zur zweiten Frage von Sabine 010264. Hey Saidi, ich bin 62. Ein Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto ist vorhanden. Macht jetzt noch ein Aktien-ETF Sinn?
Ja, grundsätzlich schon. Das hängt davon ab, wie viel du sonst noch hast und vor allen Dingen, welchen Bedarf du in der Rente hast. Ja? Also wenn du sagst, ich habe Geld übrig, dass ich, sage ich mal so, erst im zweiten Teil meiner Rente, 62, also ich sage jetzt mal irgendwas in deinen 70ern, das kannst du durchaus jetzt auch noch in einen Aktien-ETF stecken, einfach um eine höhere Rendite abzuschöpfen. Kein Geld darf da natürlich rein, dass du, sage ich mal, relativ kurzfristig brauchst. Also noch zu Beginn der Rente oder natürlich noch bevor du in Rente gehst.
Und Fabrizio.me fragt, hey Saidi, Immobilie vermieten versus ETF besparen, wo ist man besser dran?
Es ist schwierig grundsätzlich zu beurteilen. Das hängt in allererster Linie von der konkreten Immobilie ab, ob die eine höhere Rendite abwirft als ein ETF. Das ist einfach eine Wette sozusagen, wo stecke ich mein Geld rein. Grundsätzlich gibt es da nicht besser oder schlechter. Immobilie vermieten hat ein paar steuerliche Vorteile, du kannst ein paar Sachen von der Steuer absetzen. Aber bitte nicht ausschließlich deshalb in eine Immobilie investieren, sondern vor allen Dingen schauen, kann ich das Ding zu einem ordentlichen, eher günstigen Preis kaufen und dann zu einer ordentlichen Miete sozusagen, ja, eine ordentliche Miete einstreichen, dann ist es eine durchaus solide Geldanlage. Ich muss mich halt wirklich gut informieren. Dagegen, wenn man sagt, ich will da nicht so viel Zeit reinstecken, dann auch später mich um die Immobilie kümmern und so weiter, dann ist ein ETF-Investment natürlich die einfachere und ja, ein bisschen die No-Brain-Variante. Wichtig ist natürlich, bei beiden langfristig denken, vor allen Dingen beim Aktien-ETF ist man ja bekanntermaßen mindestens über 15 Jahre denken.
Das war auch mein erster Gedanke. Risiken haben beide. Ja. Das ist bei allen renditeorientierten Geldanlagen so. Eine Immobilie vermieten ist halt vor allem ein Zeitaufwand.
Ja, es ist die kompliziertere Geldanlage, keine Frage.
Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank, dieser Edi. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Wir hoffen, du kannst der Inflation ein möglichst gutes Schnippchen schlagen. Und wenn dir die Folge geholfen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung oder auch über eine Empfehlung an Freunde, Freundinnen oder Bekannte von dir, doch auch mal in unseren Podcast reinzuhören. Danke dir.
Danke dir, Emil. Und ja, wir von Finanze wollen dein lebenslanger Begleiter, was deine Finanzen angeht, bleiben. Und in dem Zuge, wenn du sagst, hey, das ist schon gut, was die da machen, ja, das ist auch vielleicht ein bisschen beruhigend, da Emil und Saidi zuzuhören, dann empfehle doch auch unseren Podcast weiter. Vielen Dank.